Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ines Geipel, Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Ja, schönen guten Tag, Frau Münkel. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns. Leider nicht im gleichen Studio, aber zumindest über eine sehr gute Studioleitung miteinander verbunden. Frau Geipel, als Professorin für Verskunst habe ich mich gefragt, gibt es in dieser Zeit einen Text, der Ihnen was bedeutet und der Ihnen hilft, durch diese doch ziemlich nasse, graue, immer noch Corona-Zeit zu kommen?
Ach, der eine große Text ist es ja dann immer nicht. Ich arbeite gerade mit den Studierenden an der klassischen Moderne und dann schießt einem sehr vieles durch den Kopf. Gestern gab es ein sehr schönes Programm, ein Rilke-Programm, das eine Puppenspielerin gemacht hat und dann schwirrt das immer dieses Ich möchte einer werden, so wie die, also Rilke, und unsere Rosse rauschen wie ein warmer Regen, also dieser Rilke-Ton schwirrt dann noch die ganze Nacht durch meinen Kopf, oder gerade Kleist, Penthesilea, das finde ich einen schönen Anfang. Seid mir gegrüßt, ihr Könige, wie geht's? Also man kann doch die Zuhörer auch mal als Könige ansprechen.
Auf jeden Fall. Dann würde ich einfach an dieser Stelle sagen, hallo an alle Königinnen und Könige da draußen, die zuhören. Wir sortieren hier gemeinsam aus unseren Studios die Themen dieses Tages und auch der zurückliegenden Woche. Machen Sie sich königlich gemütlich und wir hören uns gleich. Ines Geipel ist mein Gast heute in dieser Stunde. Sie ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst. Und wir schauen gemeinsam auf die Themen, die diese Woche wichtig sind und waren. Und eins dieser Themen dreht sich um den AfD-Chef Jörg Meuthen, der nicht länger AfD-Chef sein will.
Ich habe den sicheren Eindruck übrigens auch, dass diese Partei keine Zukunft hat. Weil ich glaube, dass im bundesdeutschen Parteiensystem eine Partei, deren Herz so weit rechts außen schlägt und so hochfrequent, das ist nicht gesund.
Das führt er als einen der Gründe an, warum er seinen Hut nimmt, warum er die Partei nicht mehr führen möchte und warum er austritt aus der AfD. Frau Geipel, der Spiegel schreibt heute, finde ich ganz treffend, in seiner Morgenübersicht, der AfD-Chef bemerkt, dass er Chef der AfD ist. Können Sie mit diesem ironischen Unterton was anfangen?
Naja, ironisch ist ja eigentlich in dem Kontext nichts, aber ich finde es auch treffend. Es ist immerhin ja ein Abgang mit deutlichen Worten im Hinblick auf die Verfassung dieser Partei gewesen. Und diese Strategie, ja, diese Verbürgerlichung des Radikalen, ja, die diese Partei fährt, ist jedenfalls jetzt mit Meuthen nicht mehr zu machen.
Und diese Bürgerlichkeit, die wird ja immer auch als oder oft jetzt auch von AfD-Mitgliedern als Argument genannt, warum die AfD doch auch weiterhin okay ist. Wie viele Probleme haben Sie denn mit diesem Label der Bürgerlichkeit? Was heißt das denn für Sie und warum gehört die AfD da für Sie nicht dazu?
Naja, was ja zeitlich auch interessant war, dass der Abgang von Meuthen zusammenfällt mit der Tatsache, dass der Bundesverfassungsschutz die Freien Sachsen als Verdachtsfall eingestuft hat. Das ist ja fast eine Synchronhandlung gewesen. Und das, glaube ich, steckt ja genau da drin. Ja? Also diese strategische Selbstverharmlosung der Partei. Dann kann man natürlich jetzt diese Linie aufmachen, Pegida 2015, dann AfD. Also da ist ja was Prototypisches drin. Und wenn die Freien Sachsen heute wieder aufrufen unter dem Slogan, dieses Land hier ist ein menschenfeindlicher Unrechtsstaat, ich finde schon, das sind alles sehr klare Worte und das hat mit Bürgerlichkeit in meinen Augen nichts mehr zu tun, sondern da sieht Herr Meuthen etwas, was längst eine Tatsache in seiner Partei gewesen ist.
Dann waren Sie selber ja gerade schon argumentativ auch in Sachsen. Sie sind selber gebürtige Dresdnerin. Ich habe selber auch einige Zeit in Sachsen gewohnt und weiß, dass es zwar manchmal nervig ist, dann auf den Osten in Anführungszeichen so drauf zu hauen. Und trotzdem ist es ja eben de facto so, dass die AfD alle ihre 16 Direktmandate bei der Bundestagswahl in Ostdeutschland geholt hat. In Sachsen und Thüringen ist sie stärkste Kraft geworden. Auch Jörg Meuthen hat das im Interview gestern mit der ARD thematisiert.
Von einer ursprünglich gesamtdeutsch gedachten Partei sind es tatsächlich die Ostlandesverbände, die diese Partei immer stärker dominieren. Und wenn man da genauer hinschaut, dann wird klar, dass die eine andere Form von Staat im Sinn haben. Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.
Und da drängt sich eben die Frage auf, warum in Ostdeutschland gerade so eine starke AfD und vor allem eben eine, die da radikaler auftritt. Haben Sie da eine Antwort, Frau Geipel?
Naja, es ist klar, ich kann jetzt hier nicht diesen einen Satz liefern, aber ich habe ja vor 3 Jahren bin ich mit einem Buch unterwegs gewesen, Umkämpfte Zone. Da habe ich versucht, ja, diese lange Diktaturgeschichte des Ostens anzuschauen, habe diese langen historischen Fäden auch versucht zu knüpfen. Und das, was natürlich jetzt alarmiert und was ja in diesen Sätzen von Meuthen steckt, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es ja auch immer Kipppunkte, ja, für Vorgänge. Und wir sehen im Grunde sind das ja alles wie aufgesetzte Diskurse. Die Flüchtlingsdiskussion, die wir hatten um 2015, jetzt diese Pandemiegeschichte. Und da steckt ja immer, da liegt ja immer was drunter. Ja? Und diese Rede, die wir jetzt haben von der dritten Diktatur oder was ich eben jetzt sagte mit dem menschenfeindlichen Unrechtsstaat, das sind natürlich lange Linien und gleichzeitig ist mit 89 und danach, ja, aus dieser sehr deregulierten Gesellschaft des Ostens, da haben sich Dinge verknüpft. Und wenn man, wie die AfD es ja strategisch im Osten macht, immer auf Angstsymptomatiken setzt, also du kannst natürlich eine Angst immer auch zu einer politischen Realität umrubeln und das ist geschehen und das ist natürlich dann nicht mehr nur eine Sache des Ostens, denn die den Osten zum politischen Experimentierfeld gemacht haben, Entschuldigung, die kommen natürlich aus dem Westen. Also wir spielen hier die ganze Zeit über Bande und lösen ja dieses hartnäckige Narrativ der Fremdbestimmung des Ostens nicht auf. Und was wir sehen, ist ja auch ja so eine schwierige und seltsame Mythologisierung der Wut, ja, die wir hier Runde für Runde neu auflegen. Das passt natürlich so einer Partei sehr gut. Also was will ich sagen, um es auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen? Ja, wir haben im Hinblick auf den Osten immer noch sozusagen stehen ein paar Dinge immer noch im Bann des Alten. Wir haben uns von ein paar Dingen nicht befreit, nicht emanzipiert, nicht erlöst. Und das kann natürlich dann auch immer wieder schnell umerzählt, umgerubelt werden. Umso wichtiger ist, dass wir die sich jetzt aufstellen, auch in den Demos im Osten gegen die Corona-Leugner und die AfD-Politik, dass wir sie stärken und auch wach sind.
Ines Geipel, Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, ist in dieser Stunde zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen gemeinsam auf den Parteitag der Grünen schauen. An die Bilder von großen Momenten in leeren Hallen hat man sich ja irgendwie in Pandemiezeiten schon ganz gut gewöhnt. Aber ich muss sagen, ich hatte gestern doch so ein bisschen Mitleid mit den Grünen, die da Annalena Baerbock und Robert Habeck im Berliner Velodrom verabschiedet haben. Und eine kurze Formulierung von den beiden ist da bei mir auch hängen geblieben.
Und jetzt ist hier so ein,
alles leer.
Ja, so ein antiseptischer Abschied hier.
Antiseptischer Abschied. Als Verskunstprofessorin, Frau Geipel, hören Sie da vor allem erstmal die Alliteration raus?
Naja, nee, also mir ist vor allen Dingen der Satz hängen geblieben von Herrn Habeck, ihr habt uns nun los oder so. Also das fand ich schon auch etwas antiseptisch. Also es war schon, fand ich sehr, und es wirkte zumindest so, vielleicht war es gar nicht so, aber es wirkte etwas spröde und unterkühlt. Aber klar, die Grünen sind natürlich jetzt auch in einer anderen neuen Situation. Sie sind an der Macht und werden sich jetzt neu aufstellen. Ich bin gespannt, was da live zu hören ist.
Ja, genau. Und wir wollen jetzt mal testen, wie antiseptisch es wirklich ist. Ich schalte hier mal kurz Gudula Geuter zu. Die verfolgt für uns den digitalen Parteitag vor Ort im Velodrom. Man hört auch schon so ein bisschen Atmo, also ganz so leer klingt es nicht. Frau Geuter, gestern haben Robert Habeck und Annalena Baerbock ihre letzte gemeinsame Rede zum Abschied gehalten. Mit welcher Stimmung ist denn danach der zweite Tag heute gestartet? Also wie antiseptisch ist es wirklich?
Antiseptisch trifft es nicht wirklich. Der Saal ist relativ voll, wenn auch von grünen Mitarbeitern, die Social Media machen, Pressevertreter, dann die Kameraleute, sowohl von Presse als auch oder von Medien als auch der Grünen selbst. Aber das ist natürlich nicht die Basis der Delegierten. Das ist einfach was anderes. Aber aseptisch trifft es vor allem eben nicht, wenn man auf gestern schaut. Da hat es echte emotionale Momente gegeben, am stärksten mit Claudia Roth, die Annalena Baerbock verabschiedet hat, und einer ausgesprochen gerührten Annalena Baerbock, die geantwortet hat. Also es ist ein mehr digitaler als hybrider Parteitag tatsächlich. Ich schaue hier auf eine Bühne, die ganz bunt ist, aber eben meistens leer und wo viele Videos laufen.
Ines Geipel, Sie haben ja gerade selber schon analysiert oder erzählt, was bei Ihnen so hängen geblieben ist. Was ich wahrnehme, ist bei den Grünen auch jetzt in den Redebeiträgen schon so ein großer Wille zum Aufbruch, der ja auch in den Koalitionsverhandlungen immer schon so zum Ausdruck kam. So ein Wille zur Veränderung, zur konkreten Gestaltung der Zukunft. Aus Ihrer Sicht, wie sehr werden Sie denn durch die Realität der Ampel da noch auf die Nase fallen?
Ja, wir werden das sehen. Wir sehen ja auch, was Frau Geuter sagt und was ich nun außerhalb wahrnehme, das sind ganz offenbar zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Also es wirkt außen sehr viel spröder, als es innen ist, was ja eigentlich ein gutes Zeichen wäre. Also die Ansage ist, wir wollen die linke Mitte führen, wir wollen ins Kanzleramt und ein neues Team in einer neuen Situation. Und gleichermaßen ist ja jedem klar im Hinblick auf gerade diese Woche Ukraine-Krise, also was die SPD macht und was die Grünen darin politisch wollen, das wird wohl noch auszuhandeln sein. Und da ist ganz schön viel Musik in dem Ganzen und vor allen Dingen sehr ernste Musik.
Das wird auch in dieser Sendung später noch Thema sein. Ich werde jetzt aber kurz noch mal ein bisschen spröde. Frau Geuter, heute Vormittag soll ja über die Änderung der Satzung entschieden werden. Klingt ein bisschen bürokratisch. Da geht es aber quasi schon um was Wichtiges, um Fragen der Mitbestimmung. Was wird sich denn da ändern?
Ja, das ist schon durch. Es wird sich etwas ändern, aber nicht so viel, wie die Parteiführung gerne gehabt hätte. Und das ist tatsächlich spröde, aber wichtig für die DNA der Partei. Das ist ein Gradmesser, denn die Grünen sind jetzt nicht nur Regierungspartei, was ja mit ganz vielen Kompromissen verhaftet ist, die hier auch diskutiert werden, die zum Teil auch wirklich vehement diskutiert werden, sondern die Partei ist auch seit 2017 so gewachsen, dass sie sich verdoppelt hat. Und dem wollte die Parteiführung Rechnung tragen mit einem Antrag, wo sie die Zahl der nötigen Anträge für Delegiertenversammlungen versechsfachen wollte. Und das ist hier auf Ablehnung gestoßen, nach auch ziemlich deutlichen Diskussionen. Aber es hat eine Satzungsänderung gegeben. Es sind in Zukunft 50 statt 20 Antragsteller nötig. Man hat also einen Kompromiss gefunden. Und das sind so Zeichen, hier finden schon, wenn nicht Umbrüche, dann doch Anpassungen, Veränderungen statt an die neue Rolle, die die Grünen haben. Und Frau Geipel, Sie haben es gesagt, man will die führende Kraft der linken Mitte sein. Und das ist ein Anspruch, der eben zum Teil zu den alten Strukturen nicht mehr passt, finden manche, und andere lehnen sich dagegen auf.
Jetzt werden ja ab 13 Uhr die neuen Vorsitzenden gewählt. Da ganz konkret die Parteilinke Ricarda Lang und der Realo Omid Nuripur. Frau Geipel, wie geschlossen wirken denn die beiden auf Sie? Haben die das Potenzial, die Grünen da wirklich auch als diese linke Mitte zu verorten?
Naja, wir haben eine sehr engagierte Rede von Frau Lang gehört im Bundestag. Und sie ist, glaube ich, eine sehr, sehr junge, hochbegabte Politikerin. Also ich bin gespannt, was sie setzen kann und wird. Und Herr Nuripur ist ja, glaube ich, ein sehr bewährter Mann, ich kenne ihn noch aus dem Sportausschuss und viel Kraft kann ich nur wünschen.
Wie schätzen Sie das ein, Gudula Geuter? Können die beiden der Partei bei so einer weiteren Profilschärfung helfen? Oder kann es auch sein, dass die so unterschiedlich sind, dass es dann doch auseinanderdriftet?
Das wird von deren Verhalten abhängen. Die beiden sind absolut unterschiedlich und sie haben auch unterschiedliche Anhängerschaften in der Partei. Ricarda Lang hat eine ganz emotionale, überzeugte Fangemeinde, die hinter ihr steht, die aber eben nur einen Ausschnitt der Partei repräsentiert. Jung links ist sie, sie ist bekennend bisexuell, sie argumentiert auch politisch aus dem eigenen Erleben. Das ist ja auch eine bestimmte Art eines Politikstils, aber sie tritt ja eben nicht allein an, sondern mit einem Omid Nuripur, der jetzt auch kein Theoretiker wie Robert Habeck ist. Er ist pragmatisch, er ist realo, er hat auch viele Anhänger und die Frage wird eben sein, ob es den beiden gelingt, wirklich zusammenzuarbeiten. Das ist etwas, was sie im Moment auch nach schlechten Erfahrungen der Grünen mit Streitigkeiten in der Parteiführung, was sie jetzt sehr betonen, angeblich telefonieren sie 5-mal am Tag miteinander, und ich glaube, die Frage der Integrationskraft in die Partei. Das wird auch ganz wesentlich davon abhängen, wie sich die beiden dauerhaft jetzt 3,5 Jahre lang in dieser schwierigen Regierungszeit gemeinsam aufstellen. Denn man muss ja auch dazu sagen, sie haben eine Regierungsbeteiligung der Grünen mit den Ministern vor sich, mit einem Vizekanzler Habeck, die nach außen ihnen, wenn man es böse formulieren wird, die Show stehlen will. Und umso mehr müssten die beiden zusammenstehen, damit die Partei dann wirklich auch vermittelt wird in das Agieren der Regierung hinein.
Dann würde ich sagen, wir beobachten das weiter und gucken, wie viele antiseptische und spröde oder vielleicht doch mitreißende Elemente da noch so zu entdecken sein werden. 8.500 US-SoldatInnen sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Das lässt US-Präsident Joe Biden verlauten. Und einige will er auch schon in die Region senden. So soll sichergestellt werden, dass im Falle des Falles, also bei einem Einmarsch von Russland in die Ukraine, schnell US-SoldatInnen vor Ort sein können. Ines Geipel ist mein Gast in dieser Stunde. Sie ist Professorin für Verskunst an der Hochschule Ernst Busch hier in Berlin. Frau Geipel, das klingt nach Säbelrasseln, das lauter wird, oder?
Allerdings, ja. Also diesen Begriff mit dem Säbelrasseln ja jemand anders gesetzt hat, nämlich Herr Schröder. Das ist natürlich das, was, glaube ich, jetzt sehr viele in diesem ganzen Konflikt bedenken. Fakt ist ja, es gibt diesen unveränderten Truppenaufmarsch von Seiten der Russen, von Seiten Putins. Und hier im Land selber aber hat man so das Gefühl, die Ampel kommt so ein bisschen ins Strudeln aufgrund so einer uneindeutigen Politik zwischen SPD und Grün. Also da ist, glaube ich, das ist ja auch von Herrn Klingbeil gesagt, am Montag soll es innerhalb der SPD da ein Gespräch geben. Also ich würde sagen, es ist so eine Politik der Indifferenz, die allerdings ja auch eine Geschichte hat im Hinblick darauf, was zur Ukraine, zu Belarus, zu Putin, zum Putin-System zu besprechen wäre in Deutschland. Ich glaube, da gibt es eine historische, auch würde ich sagen, einen historisch langen Faden, wo wir einiges verpasst haben. Also wir sind ein bisschen aus der Zeit gefallen, scheint es mir. Es ist meine Wahrnehmung im Hinblick auf die Politik Richtung Osteuropa. Klar gibt es jetzt viele Gespräche, viel Diskussion. Aber mir scheint im Kern, um auf den Punkt zu bringen, es ist schon an der Zeit, dass sich die SPD ein Stück weit von Schröder nicht nur distanziert, sondern auch im Hinblick auf diese Politik tatsächlich von ihm löst. Sonst haben wir immer wieder dieses Problem, dass das Putin-Gift sozusagen in die SPD sich hineinträufelt und ein Stück Selbstermächtigung der SPD dahingehend, glaube ich, ist hier in diesem Konflikt wichtig.
Mir ist in dem Zusammenhang eine Formulierung aus dem Spiegel im Kopf geblieben. Die kommt von Emily Haber, die ist deutsche Botschafterin in den USA. Und die soll berichtet haben, dass in den USA gerade die Meinung vorherrscht, Berlin sei in bed with Putin. Also zu viel Kuschelkurs, Stichwort keine Waffen für die Ukraine, sondern Helme, Stichwort auch wer redet, schießt nicht. zu viel Kuschelkurs, wenn ich da raushöre, was Sie eben gerade angedeutet haben?
Ja, also ich glaube, warum wir hier so auch im Sprechen ein bisschen ins Schleudern kommen, das hat natürlich mit der deutschen Geschichte ganz viel zu tun. Und ich finde es ein bisschen fatal, wenn wir diese Diskussion mit den Helmen so sehr groß machen, weil ich glaube, dass genau diese Helme-Diskussion, wir können jetzt auch Taschentücher schicken, ja, also oder Sitzfrieden machen, aber die Helme-Diskussion oder das steht symbolisch auch dafür, in meinen Augen jedenfalls, dass wir uns um so eine gedächtnispolitische Neujustierung der deutschen Politik ein bisschen. Also das scheint mir eine Ersatzdiskussion zu sein. Also in meiner Wahrnehmung bräuchte es ein deutliches Zeichen gegenüber der Ukraine. Und das hat mit der deutschen Geschichte zu tun. Das Verhältnis muss in meinen Augen neu gestaltet werden.
Was würden Sie sich denn da ganz konkret wünschen? Also was wäre da so ein erster Schritt?
Ja, also wenn wir uns so schwer tun, ja, mit den Waffen, und England schickt Amerika, das haben Sie ja gesagt, schickt die Truppen, England die Waffen, alle möglichen machen etwas und wir zögern. Und ich glaube, dieses Zögern muss nicht nur schlecht sein, aber es muss uns was anderes einfallen. Es geht wirklich, glaube ich, in meinen Augen um eine politische Fantasie dahingehend, was ist mit Holodomor? Ja, also was meine ich damit? Wir kommen so ins Drucksen, weil der Westen natürlich eine Ausrichtung, eine gedächtnispolitische stabile Ausrichtung hat, die richtig ist, aber wir haben diesen Vorhang in Richtung Osten, Osteuropa bisher nicht aufgemacht. Und im Kern, und an der Stelle, glaube ich, könnten wir Putin doch so sehr viel mehr ärgern. Im Kern geht es um diesen Namen Stalin. Ja, also Putin, der in dieser Weise Nationalismus auch an Stalin bindet, wenn wir mit warum nicht auch Staatsräson Deutschland im Hinblick auf die Ukraine? Ja, ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ich weiß, es gibt da viel Diskussion und Debatte darum, aber dass wir das ganz klar und öffentlich und laut formuliert ist, wir gehen in die Verantwortung, ja, in die historische und politische Verantwortung, was die Ukraine angeht, weil es ja fast kein Land ist, wo wir so gewütet haben, ja, historisch.
Und Sie haben gerade diese Formulierung Putin ärgern genutzt. Ich hätte noch eine andere Idee, wie man Putin ärgern könnte. Das steht ja auch jetzt seit Wochen immer wieder im Raum, der Umgang mit Nord Stream 2, mit der Gaspipeline. Auch da gibt es Berichte eben aus den USA, dass das der Grund sein soll, warum Deutschland da so zögerlich ist. Also das wird eben außenpolitisch so wahrgenommen. Jetzt haben wir ja eine grüne Außenministerin, die auch gerade gestern wieder ziemlich klar gesagt hat, dass das der Knackpunkt sein könnte. Also ist da ja doch eine Art Klarheit schon auch vorhanden, oder?
Klarheit ist vorhanden. Die Frage ist eben die Klarheit des Außenministeriums und die Klarheit des Kanzleramts. Einerseits sagt Scholz die Sätze, andererseits gibt es natürlich eine stabile Achse Scholz-Klingbeil und Schröder. Und insofern, ja, diese Neujustierung steht an und vor allen Dingen braucht es eine Klarheit. Also alles, was unklar ist, alles, was uneindeutig ist, alles, was indifferent ist, nutzt Putin. Und da ist er der Meisterstratege. Das ist also, und wir können in dem Moment, wo dieser Konflikt so hochkocht, Politik nicht als Versteck betreiben. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Strategie.
Mein Gast in dieser Stunde ist Ines Geipel und sie ist nicht nur Professorin für Verskunst, sondern auch Schriftstellerin und ist gerade fertig mit einem neuen Buch, das im April erscheinen wird. Schöner neuer Himmel heißt das und der Untertitel kommt dann, finde ich, ein bisschen überraschend, aus dem Militärlabor des Ostens. Frau Geipel, worum geht's in dem Buch?
Ja, nochmal. Geschichte des Kalten Krieges und womit ich mich befasst habe, was ist eigentlich geforscht worden an den Körpern. Dazu muss man zunächst sagen, die Idee innerhalb des Interkosmos-Programms, so hieß dieses Programm ab 68, war, einen Körper zu kreieren, einen nicht mehr organbezogenen Körper, so heißt das, wo man sich erstmal fragt, was soll denn das sein? Also einen nicht mehr organbezogenen Körper, der im Kosmos, also ganz da oben, nicht nur den Kommunismus ausruft, sondern ihn auch real werden lassen will. Das ist natürlich viel Hybris, das ist viel Ideologie. Aber womit ich mich befasst habe, und dafür bin ich jetzt wirklich 3,5 Jahre, um es genau zu sagen, durch verschiedenste Archive gekrochen. Wie hatte das eigentlich real ausgesehen? Also was ist aus dieser Idee geworden? Und dazu muss man wissen, dass praktisch in diesen Biosputniks in den 70er und 80er Jahren oben am Himmel Versuche gemacht wurden, meist an Tieren, meist an Rhesusaffen, aber auch an Ratten oder Guppies oder Mäusen. Und das ist gleichermaßen adäquate Bodenmodelle, also Synchronmodelle auf der Erde gegeben hat. Und das hat mich natürlich vor allen Dingen interessiert, also wie sahen diese Versuche dann letztendlich auf der Erde aus.
Und wie sahen sie aus? Also was kann ich mir da ganz konkret drunter vorstellen? Was wurde da erforscht?
Ja, also was passiert mit einem Körper unter der Schwerelosigkeit? Der verliert die Muskeln, der verliert das Blut, da wird das Hirn kleiner, die Ohren, die Augen. Also der Körper implodiert letztendlich. Ja? Also wir haben so ein schönes Bild. Da haben wir da oben so einen Kosmonauten oder jetzt ist es ein Astronaut, der da irgendwie uns zuwinkt in der Badehose. Also so einen touristischen Blick, glaube ich, auf den Himmel da oben. Oder wir haben jetzt diese Renaissance à la Elon Musk, also diese touristische Variante, den Himmel zu erobern. Die Kolonien auf dem Mars und das neue Leben, das uns erwartet. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ist das nicht so lustig. Also da oben, das ist letztendlich die Hölle, schon alleine aufgrund der enormen Strahlenbelastung. Und und dann gab es eben doch diverse Versuche, die Unterlagen gesehen im Hinblick auf Interkosmos. Das waren ja damals die RGW-Länder, also Polen, Tschechien, Tschechoslowakei, natürlich Sowjetunion, aber eben auch die DDR. Die DDR ist dann vor allen Dingen durch die Akademie der Wissenschaften, aber eben auch das Militär eingestiegen, massiv eingestiegen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann geht es eben schon auch um die Frage, was ist in den Gefängnissen geforscht worden, was ist im Sport geforscht worden. Es gibt ein Forschungsvorhaben, das heißt zentrales Forschungsvorhaben Nummer 13, besondere Leistungsfähigkeit der Frau. Oder auch zum Beispiel das, was uns natürlich jetzt interessiert, so eine ganz avancierte Virenforschung. Ich habe auch ein kleines Dokument gefunden, wo die DDR-Forscher schon 1988 in Wuhan gewesen sind und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr komplexer, ein sehr interessanter Stoff, aber auch bei keinem Buch bisher so geackert und so auch im Schreiben kämpfen müssen, weil es eben nicht nur schön ist.
Und Stichwort Sport. Sie haben ja selbst die Erfahrung gemacht, in der DDR als Leistungssportlerin, Leichtathletin zum Dopingopfer zu werden. Das erwähne ich deshalb, um zu fragen, schreiben Sie da implizit eben auch mit dieser Erfahrung, die Ihr eigener Körper da gemacht hat?
Ja, es gibt ein ganz konkretes Dokument von 1977, da im Sport sozusagen entschieden wurde, nicht nur operative Anwendungskonzeptionen für den Sportkörper aufzustellen, sondern eben gleichermaßen die Forschungskonzeption. Also der DDR-Sportkörper wurde eben nicht nur chemisiert für den Staatsglanz, sondern es wurde, also er war sozusagen im selben oder synchron auch im Forschungslabor. Ja? Also es war ein Körper für zwei Interessen im Grunde. Und na klar, das war unumgänglich, dass ich mir im Archiv auch, dass ich selbst auf dem Tisch lag, ja, mir selbst begegnet bin, was die Freude auch nicht erhöht hat.
Direkt noch eine Geschmacksfrage, Frau Geipel. Mögen Sie die Musik von Joni Mitchell?
Ja, sehr. Also ich mag, glaube ich, all das, was so klassische Markenware ist.
Also können wir mal reinhören in die klassische Markenware. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. It pays paradise, put up a parking lot. Ein Song von 1970, Big Yellow Taxi, der wurde schon insgesamt mehr als 100 Millionen Mal gestreamt auf der Musikplattform Spotify. Bald ist aber Schluss damit, denn Joni Mitchell schließt sich ihrem Kollegen Neil Young an. Die wollen jetzt beide nicht mehr auf Spotify zu hören sein. Und zwar nicht aus Gründen der Bezahlung, sondern weil Spotify einen Podcast mit einem Impfgegner in den USA angeboten hatte. Ines Geipel, auch wenn Sie Joni Mitchell-Fan sind, ein richtiger Schritt. Können Sie jetzt überhaupt noch Joni Mitchell hören?
Natürlich, umso mehr. Also umso mehr auch Neil Young. Also ist doch, ich finde das einfach richtig, dass also solche Stimmen mit diesem Gewicht eben auch dahingehend Akzente setzen.
Und die Frage zielte eher darauf, wie ist Ihr Musiknutzungsverhalten? Also Sie streamen die beiden dann nicht über Spotify, sondern haben da noch andere Zugänge.
Genau, ich habe eben auch nicht nur, ich mag nicht nur klassische Markenware, sondern ich höre auch immer noch CD.
Ja, und um das nochmal zu konkretisieren, es geht ganz konkret um einen Podcast, um den Podcast des US-Comedians The Joe Rogan Experience. Und der hat einen Infektiologen interviewt, der sich sehr laut gegen das Impfen ausspricht. Ich frage mich trotzdem, ist natürlich ein Symbol, ob aber jetzt diese große Aktion der beiden Stars dem Podcast jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit gibt. Also mehr Aufmerksamkeit, als er verdient hat. Also ich habe ihn tatsächlich vorher nicht gekannt.
Ja. Das Problem hat man doch immer. Ja. Also was willst du machen? Wenn du das nicht hinnehmen willst, dann verhältst du dich. Und es gibt diese einzelnen Stimmen, die verhalten sich jetzt so. Und es mag sein, dass das wieder etwas nach sich zieht und trotzdem ist es richtig.
Ja, und wenn man jetzt noch genauer schaut, um wen es da geht, Joe Rogan, der hat eine extrem hohe Reichweite. 2019 wurde sein Podcast laut ihm 190 Millionen Mal pro Monat runtergeladen. Also der hat schon ja, die Fähigkeit, da Geschmack und Themen, Geschmack zu setzen wahrscheinlich, Themen zu setzen. Und damit eben auch sehr viel Macht. Und da drängt sich mir die Frage auf, ob es Spotify, die sich jetzt äußern und sagen, ja, wir wollen Verantwortung übernehmen, ob es denen ja nicht gerade um Verantwortung geht, sondern nicht am Ende einfach nur ums Geld, wie leider so oft.
Ja, also das Spiel haben wir bei Facebook und bei allen möglichen, ja. Also das, ja, also wir kommen aus diesem Dilemma ja nicht raus. Ja, und trotzdem, deswegen sage ich, wenn Neil Young wird sich das angeschaut haben, das ist ja für ihn auch am Ende Geld. Ja, also er wird nichts machen, wo er Geld braucht, aber er wird sich's angeschaut haben und gesagt haben, ich finde es richtig, hier gegenzuhalten. Und die zwei sind politisch genug und werden sich das Feld auch angeschaut haben. Und insofern ist das völlig in Ordnung.
Und erwarten Sie jetzt, es waren ja jetzt zwei diese Woche oder in diesen Tagen, erwarten Sie, dass da jetzt noch mehr mitziehen?
Ja, wäre natürlich nicht schlecht, dass praktisch jemand wie Spotify dann nicht sich mit diesen merkwürdigen Argumentationen rausschlängeln kann, sondern dass sie eben wirklich einen Dämpfer kriegen.
Und von wem haben Sie denn noch viele CDs zu Hause? Wo würde es Sie selber nicht so treffen?
Ach ja, also das will ich jetzt gar nichts rausnehmen, sondern ich finde einfach, die sind prima, ist wunderbar, dass es sie gibt und dass es sie nach wie vor politisch gibt. Ja, sie sind ja so lange in dem Metier und es ist ihnen nicht egal, sie sind nicht müde geworden und das finde ich daran gut.
Ines Geipel, Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, war hier in dieser Stunde mein Gast. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Geipel.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung.